Ich möchte euch was über das Tor-Ökosystem erzählen, weil das besteht aus deutlich mehr als nur dem sehr bekannten Tor-Browser. Was ist das Ziel von so einem Anonymisierungsnetzwerk, wie es das Tor-Netzwerk ist? Das ist natürlich einerseits einmal Anonymität zu gewährleisten, irgendwie etwas zu erreichen. Anonym zu sein heißt, ich bin ohne Namen, beziehungsweise dass meine Identität, mit der ich gerade im Internet erscheine, nicht mit einer meiner anderen Identitäten oder meiner dem Staat zum Beispiel bekannten Identität zusammengeführt werden kann in irgendeiner Weise. Wir haben ja heutzutage im Internet immer mehrere Identitäten, verschiedene Accounts auf verschiedenen Plattformen. Das ist alles irgendeine Form von Identität, die wir tragen. Auch immer wieder hilfreich, Pseudonymität. Ich bin nur mit einem Spitznamen bekannt, der aber nicht zu meinem in meinem Ausweis stehenden Namen zusammengeführt werden kann oder Rückschlüsse auf andere Identitäten zulässt. Auch das ist eine sehr praktische Sache und eine Überlegung, die man bei diesem Thema Anonymität oder Pseudonymität immer sich selbst stellen muss, ist natürlich, wem gegenüber möchte ich anonym sein? Zum Beispiel den Betreibern einer Webseite gegenüber, geht die ja nichts an, wer ich bin. Und je weniger sie wissen, wer ich genau bin, umso schlechter können sie mir irgendwelche Werbung einblenden oder Profile über mich bilden, die dann tatsächlich mit mir in Verknüpfung gebracht werden können. Manchmal möchte ich auch gegenüber meinem Internetprovider eine gewisse Anonymität haben, dass die nicht nachvollziehen können, wohin ich surfe, welche Webseiten ich mir anschaue, was für Bücher ich lese und solche Sachen. Man spricht ja immer von diesem beispielhaft genannten bösen WLAN-Betreiber im Kaffeehaus. Das ist natürlich ein Beispiel, weil jedes WLAN kann heutzutage böse sein. Ihr wisst ja auch nicht, ob ihr, wenn ihr bei Freunden zu Gast seid, ob die vielleicht zufällig nebenbei auch noch mit Wireshark zum Beispiel den gesamten Traffic mitschneiden und schauen, was ihr sonst so treibt, während sie gerade in einem anderen Raum sind. Und spätestens seit der vor kurzem bekannt gewordenen Crack-Attacke, so eine Sicherheitslücke mit schickem Logo, das heißt, die bekommt dann viel Aufmerksamkeit in den Medien, ist es relativ leicht möglich, so quasi in jedes WLAN, auch solche mit Passwort, sich einzubuchen, auch wenn das nicht gewollt ist und geplant ist, und dann quasi beim Nachbarn im WLAN auch mitzusniffen. Oder vielleicht seid ihr selbst der Nachbar, der irgendwo mitschnorchelt und schaut, was die anderen so treiben. Eines dieser Tools, um diese Anonymität im Internet zu erreichen und wahrscheinlich auch das bekannteste, eines von vielen auf jeden Fall, ist das Tor-Projekt. Tor wird da halt sehr viel verwendet. Wir haben auch auf der Privacy Week von Moritz Bartl schon sehr viel über Tor gehört und auch vom Betrieb von sogenannten Relays in Österreich, was da so passiert und wie interessante Dinge da passieren. Wer von euch hat schon von Tor gehört? Oh, das sind definitiv mal alle. Euphorisches Winken sogar. Ja. Betreibt irgendwer selbst einen Knoten? Ihr könnt doch gerne anonym nicht aufzeigen. Ja, okay, da wären es schon sehr, sehr viel weniger. Da müssen wir was tun. Und ja, nehmt euch ein Beispiel an der einen Person, die aufgezeigt hat, die selbst aktiv das Tor-Netzwerk, das ihr verwendet, zur Verfügung stellt. Vielleicht wollt ihr da ja auch mal mithelfen. So, wie schaut das aus? Das Tor-Projekt hat natürlich eine Webseite. Da gibt es ganz viel Info dazu, was es da so gibt. Und um zu schauen, welche Dienste ich jetzt über das Tor-Netzwerk verwenden kann, schauen wir uns ganz kurz als kleine Erinnerung noch einmal an, wie ist denn das Tor-Netzwerk aufgebaut, wie funktioniert das Ganze? Ganz kleine Erinnerung zum Auffrischen, es ist schließlich mitten in der Nacht noch und mein Kaffee hat gerade erst gebootet. Schauen wir uns das an. Das Tor-Netzwerk besteht aus, momentan grob, ich habe vorher nachgeschaut, knapp über 6500 sogenannten Relays. Das sind Computer, die im Internet Datenpakete weiterreichen. Mehr tun die nicht. Da kommen Datenpakete rein, sie reichen Datenpakete woanders hin weiter. Die sind quer über den Planeten verteilt. Laufen mit diversesten Betriebssystemen, der größte Teil unter Linux, ganzer Haufen erstaunlicherweise unter Windows und eine handverlesene Anzahl unter ein paar anderen Systemen, aber Tor an sich läuft auf fast jedem modernen Betriebssystem heutzutage. Wenn man sich das anschaut, das ist jetzt eine Karte, eine Weltkarte vom sogenannten Tor-Flow-Projekt. Das visualisiert ein bisschen, wie die Datenströme sind. Erfahrungsgemäß ist der Kontrast am Beamer sehr schlecht. Das heißt, ihr seht jetzt nur die Datenströme, aber weniger von der Weltkarte. Aber ihr könnt euch so in der linken Hälfte könnt ihr euch Nordamerika vorstellen. Der hellere Streifen da und Bereich ist die Ostküste der USA. Und der große helle Blob da in der Mitte, das ist West- und Mitteleuropa, wo die meisten Relays stehen und auch sehr, sehr viel Traffic passiert. Aber man sieht da ganz leicht, glitzert es auch ein bisschen in Afrika und in Südamerika und auch in Asien. Gibt es durchaus einige Relays, die Links bekommt ihr alle, um euch das anzuschauen. Momentan ist die Kapazität so circa bei 200 Gigabit pro Sekunde. Also da ist eine ganze Menge Traffic möglich und die Hälfte davon in etwa wird real tagtäglich genutzt. Wenn ihr noch einen Laptop oder einen Desktop-Rechner mit so Ethernet zum Anstecken habt, das ist heutzutage üblicherweise eine Schnittstelle, die 1 Gigabit pro Sekunde dann Daten übertragen kann maximal. Und das Hundertfache haben wir insgesamt im Internet zur Verfügung. Bei österreichischen Bandbreiten ist das schon im Vergleich sehr, sehr viel. Ja, was ist das Ziel von den Leuten, die diese Relays im Internet betreiben, die das Tor-Netzwerk betreiben? Das sind Leute wie ihr und Leute wie ich und einfach Leute, die Anonymität und dieses Property der Anonymität sehr schätzen. Was wollen die tun und was wollen die freiwillig Helfenden da erreichen? Naja, natürlich Anonymität, euch die Möglichkeit zu geben, Dienste anonym zu nutzen. Sie wollen euch helfen, eure Privatsphäre zu schützen, denn wenn man nicht genau weiß, wer ihr seid, ist das mit dem Tracking und dem Profiling schon sehr, sehr viel schwieriger und helfen euch dabei natürlich auch, euch gegen Spionage zum Beispiel zu verteidigen. Eine weitere Eigenschaft, die ihr mit Tor und dem Tor-Netzwerk bekommen könnt, das leider sehr oft vergessen wird, aber in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Punkte geworden ist, ist die Erreichbarkeit von Webdiensten. In zum Beispiel China, die viel gelobte Great Firewall of China, ein technisch wirklich extrem modernes und extrem gut implementiertes System, um auf staatlicher Ebene für das gesamte Land sämtlichen Datenverkehr zu filtern und zu zensieren. Bei den Chinesen wird das charmant harmonisieren genannt. Und wenn eine Webseite nicht harmonisch ist mit den Ideen, die die staatliche Regierung so hat, na, dann ist sie halt nicht erreichbar. Dann wird sie geblockt und dann kommt ihr da nicht raus. VPNs könnten da ein bisschen helfen, werden aber inzwischen auch von China komplett geblockt und sind dort auch gesetzlich illegal geworden. Das heißt, das wird immer schwieriger und auch in vielen anderen Staaten, wie zum Beispiel den USA, Großbritannien, also nicht immer der Mittlere Osten, wo man glaubt, dass wir sich wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, oh, da wird alles geblockt. Nein, auch in den USA oder in UK ist das gang und gäbe geworden, Webseiten zu zensieren und 1-2 Möglichkeiten werden in Österreich auch schon ausgelotet und unser Innenministerium ist auch daran sehr interessiert, solche Sachen machen zu können. Technisch ist das in Österreich zum Glück sehr, sehr schwierig geworden. Das heißt, wenn eine Webseite in einem Land geblockt ist, über Tor habt ihr oft die Möglichkeit, diese Webseite überhaupt zu erreichen. Und das heißt, wenn ich in einem Land, das gerade politisch sehr im Umbruch ist, eine Webseite nicht erreichen kann, um beispielsweise zu berichten, was hier gerade passiert, Proteste, Aufstände, ein Regierungsumsturz und diese Webseite geblockt ist, über Tor kann ich immer noch darüber berichten. Das heißt, Anonymität und das Tor-Netzwerk sind auch im politischen Kontext und im gesellschaftlichen Kontext sehr, sehr wichtig geworden, um Erreichbarkeit zur Verfügung zu stellen. Wie funktioniert das Ganze? Es ist eigentlich relativ simpel so im Groben. Die Technik liegt im Detail, aber so weit braucht man gar nicht hineingehen. Wir haben auf der linken Seite von euch aus gesehen, haben wir Alice, einen Computer, der hat so einen kleinen Tor-Sticker drauf, das heißt, er arbeitet mit Tor im Internet und der lädt sich von einem sogenannten Directory-Server, in dem Fall Dave, eine Liste runter, da sind alle Tor-Relays drinnen verzeichnet und dann weiß Alice, welche Relays gibt es im Internet. So eine lange Liste von diesen 6.500 Servern im Internet. Und dann wird ein sogenannter Circuit aufgebaut, das heißt, der Tor-Client auf dem Rechner, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, verbindet sich zum ersten Relay, der sogenannte Entry Node, da wird das quasi die Verbindung zum Tor-Netzwerk hergestellt, dann wird das im Tor-Netzwerk über ein zweites und ein drittes Relay weitergereicht und vom dritten Relay, vom letzten sogenannten Exit Node, geht es dann wieder ins ClearNet, ins normale Internet, das wir so kennen, wieder hinaus und wir können einen Server dort erreichen. Und alle 10 Minuten oder so wird dieser Circuit geändert und nach vielen anderen Kriterien, das heißt diese Rechner, diese drei, die ja verwendet werden, um den Traffic zu anonymisieren, stehen üblicherweise in verschiedenen Ländern, das heißt auch verschiedenen Jurisdiktionen und machen es so deutlich schwieriger nachzuverfolgen, woher die Daten kommen, woher sie gehen. Der Entry-Node weiß natürlich, woher die Anfrage kommt und der Exit-Node weiß, wo sie hingeht, aber die Koordination zwischen woher kommt es und wo geht es hin, ist durch die Mitte nicht mehr möglich. Viele technische Details dazu habt ihr schon im Vortrag von Moritz Bartl zum Tor-Projekt gehört, hier auf der Privacy Week 2017. Was kann ich damit nutzen? Beliebige Services. Ich kann beliebige Dienste über Tor drüber leiten. Schauen wir uns das an. Was gibt es da so? Das bekannteste natürlich ist der Tor-Browser. Überhaupt keine Frage. Böser Interrupt. Wer tut denn sowas? Der Tor-Browser ist sicherlich das bekannteste Tool dafür und ermöglicht es uns einfach im Web zu surfen. Das ist eine modifizierte Version von Firefox, die eben im Hintergrund vollautomatisch all euren Datenverkehr über das Tor-Netzwerk leitet und die Verbindung dazu herstellt. Ihr braucht euch da nicht wirklich drum kümmern, das passiert beim Starten des Tor-Browsers automatisch. Und wenn ihr das Tor-Netzwerk zum Websurfen verwendet wollt, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, diesen Browser zu nehmen. Erstens sehr einfach zu benutzen. Es hält euch davon ab, selbst Fehler bei der Konfiguration zu machen, weil Tor-Browser kommt mit einer vernünftigen, sicheren Konfiguration, um das Ganze zu nutzen. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere, die Privatsphäre unterstützende Eigenschaften, die im Tor-Browser drinnen sind, die zum Beispiel in anderen Browsern wie Chromium oder Firefox, Internet Explorer, Safari fehlen, die ihr prinzipiell haben wollt. Tor-Browser bekommt ihr auf der Webseite torproject.org. Da könnt ihr den einfach runterladen. Ist für so ziemlich alle modernen Betriebssysteme verfügbar. Das heißt Mac, Windows, Linux, BSD geht auf jeden Fall. Könnt ihr einfach als Applikation euch holen. Und dann könnt ihr den einfach verwenden, um auf eine Webseite zu surfen wie privacyweek.at. Das ist ein ganz primitiver Screenshot, nichts Besonderes. Das ist momentan in der stärksten Einstellung. Die Tor-Browser ist in der sichersten Einstellung, die Tor-Browser bietet. Funktioniert, kann man erreichen, einfach eine Webseite. Facebook geht auch. Und wenn man genauer schaut, da links oben in der Adresszeile, da steht zwar was mit Facebook, aber das schaut komisch aus. Webseiten können nicht nur, so wie ihr es kennt, facebook.com, privacyweek.at, c3w.at, einfach eine gewohnte Domain haben, sondern es gibt auch sogenannte Onion-Domains, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie hinten .onion heißen, wie die Zwiebel. Und Webseiten können ihre eigenen Inhalte auch über so einen Onion-Dienst anbieten. Der Unterschied dazu ist, wenn ich eine Webseite mit .onion aufrufe oder einen beliebigen Dienst, dann fällt dieser Exit-Punkt, wo ich wieder aus dem Tor-Netzwerk rauskomme und über das Internet Daten übertrage, fällt dort weg. Ich bleibe im Tor-Netzwerk und damit kann man auch zum Beispiel auf einem etwaigen Exit-Node, wenn der böse wäre, den Datenverkehr nicht mehr überwachen und schauen, was wird denn hier so gesurft. Und das ist sehr, sehr wichtige Eigenschaft und sogar Facebook, und das sind sicher nicht die Menschen und die Konzerne, die jetzt Anonymität und Privatsphäre besonders schätzen und unterstützen, aber Facebook hat verstanden, die Erreichbarkeit ist sehr wichtig und deswegen unterstützen sie mit der Domain facebook.core.www.i.onion einen versteckten Service, der aus dem normalen Internet mit einem normalen Browser, der nicht dafür konfiguriert ist, gar nicht erreichbar ist. Da müsst ihr facebook.com verwenden, aber mit dem Onion-Browser könnt ihr auch die Onion-Site davon erreichen. Gibt es auch noch andere Beispiele. C3W.at hat auch einen Onion-Dienst, auch den könnt ihr komplett anonym über eine Onion-Site erreichen. Die Domains schauen manchmal nicht so hübsch aus. Facebook hat da sehr viel Glück gehabt beim Generieren davon. Sind aber nicht die einzigen Sachen, weil Websurfen, das kennen wir alle. Das ist jetzt immer nur das einfachste Beispiel, um zu verstehen, wie es funktioniert. Es gibt noch viele, viele andere Dienste, die ihr damit nutzen könnt, die unglaublich praktisch sind und nicht nur, wenn es um Anonymität geht. Es gibt zum Beispiel eine Applikation, die heißt Onion Share, die ermöglicht es mir, Daten Dateien zu teilen. Ich kann damit ein kleines Programm runterladen unter onionshare.org. Auch das gibt es wieder für sehr viele Betriebssysteme. Das starte ich einfach und bekomme so ein kleines Fensterchen. Da kann ich jetzt eine Datei hineinziehen. Zum Beispiel, ich habe ein paar Fotos gemacht mit Freunden, die tue ich da hinein. Die Applikation kümmert sich darum, dass das automatisch zusammengezippt wird in ein kleines Archiv, das ich dann runterladen kann. Und dann klicke ich auf Start Sharing. Ich habe da ein ganz wichtiges Dokument über das Internet, nämlich, dass das Internet aus Katzen gemacht wird. Das möchte ich mit jemandem sharen. Wissen wir alle, dass das Internet aus Katzen ist. Und es wird automatisch so ein Onion-Service, so ein Hidden-Service wird generiert auf meinem eigenen Rechner, auf meinem Laptop und die Domain und ein Download-Link dafür erzeugt. Der Witz ist, ich habe jetzt eigentlich keinen Serverdienst in Anspruch genommen von einer anderen Firma. Ich habe auch selbst jetzt eigentlich nicht irgendwo in einem Datenzentrum meinen eigenen Server eingebaut und der stellt jetzt die Daten im Internet zur Verfügung, sondern mit diesem Onion-Dienst können die Leute, denen ich diesen Link weitergebe, diese Datei direkt von meinem Laptop runterladen und brauchen niemand anderen dazu. Ich muss keinen anderen Dienst in Anspruch nehmen, niemandem was darüber sagen und die andere Partei kann trotzdem nicht feststellen, wo jetzt mein Laptop eigentlich sich genau im Internet befindet, jedenfalls nicht über diesen Download-Link. Und ich kann sogar sagen, mit dieser kleinen Checkbox, Stop Sharing Automatically, dass dieser Link nur einmal funktioniert. Das heißt, nach dem ersten Mal downloaden, stoppt sich das Ding von alleine und ist wieder weg. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal im Studium zum Beispiel irgendwelche Unterlagen wem weitergeben wollt, das könnt ihr machen und ihr braucht keinen Webdienst oder von irgendwem anderen eure Unterlagen, die vielleicht noch eure Masterarbeit sind und eigentlich nicht veröffentlicht werden sollten und wem anderen in die Hand gelangen sollten, könnt ihr das bereits nutzen. Ist super praktisch, geht auch schnell und kann ich sehr empfehlen. Andere Dienste, die verwendet werden über Onion Services, über das Tor-Netzwerk. E-Mail gibt es immer noch. Ich weiß, dass E-Mail, der Dienst selber und die Konzepte davon älter sind als manche, die hier im Raum sind, bestimmt als manche, die im Stream zuschauen. Also E-Mail ist auch eines von diesen neuen Medien natürlich. Und Tor Birdie ist ein Add-on, das ihr in Thunderbird, einen E-Mail-Client von der Mozilla Foundation, die auch den Firefox-Browser machen, Torbird, ihr könnt ihr da im Thunderbird installieren und dann könnt ihr auch E-Mail-Dienste anonymisiert über einen Onion-Service nutzen oder eben auch einen völlig normalen E-Mail-Dienst, E-Mail-Anbieter wie, keine Ahnung, Posteo oder Mailbox.org oder so, die auch Privatsphäre unterstützen, könnt ihr dann auch mit dem Thunderbird nutzen über das Onion-Netzwerk. Einfach installieren und konfigurieren. Ist erstaunlich einfach, glaubt man gar nicht. Kann so simpel sein manchmal. Bekommt ihr entweder auf der Webseite addons.mozilla.org oder aber auch direkt könnt ihr das aufrufen im Thunderbird bei den Addons, werdet ihr automatisch auch dorthin geleitet. Was gibt es noch? Jabber ist ein Chat-Dienst, der viel verwendet wird immer noch. Und auch da gibt es öffentliche Server, zum Beispiel jabberccc.de in Deutschland, vom Chaos Computer Club in Deutschland, wird ein solcher Dienst betrieben. Aber auch ein lokaler Hackspace in Wien, das MetaLab, betreibt so einen Dienst. Und auch den könnt ihr über eine Onion-Adresse anonymisiert verwenden. Wenn ihr im MetaLab nach Jabber-Server sucht, findet ihr die Adresse. Merken ist mit diesen Dingen ein bisschen schwierig. Wenn ihr sagt, naja gut, aber das Jabber-Server, das erzeugt immer noch Metadaten, meine Kontaktliste liegt am Server, das heißt die Leute, die den Jabber MetaLab-Server betreiben, könnten eigentlich schauen, wer mit wem chattet. Technisch ist das natürlich korrekt. Ich bin einer dieser Administratoren, die das tun könnten. Ich tue das natürlich nicht, weil ich habe selbst genug Leute, mit denen ich chatten kann, da interessiert es mich überhaupt nicht, mit wem ihr chattet. Aber rein technisch wäre es möglich. Und da gibt es auch noch andere Dienste. Eines dieser Programme ist Ricochet. Das ist ein Chat-Client, der ausschließlich über Tor und Onion-Services funktioniert. Und da gibt es keinen zentralisierten Server. Denn euer eigener Rechner wird der Server für eure anderen Kontakte, mit denen ihr chattet. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, diesen Dienst wirklich zu zensieren, weil da ist kein Server, den ich irgendwie sperren kann. Und alle Clients sperren, das wird schwierig. Die Services sind auch nicht im Internet erreichbar. Das heißt, ich kann auch nicht irgendwie über DNS sperren und Namensauflösung was machen, weil das geht alles über das Tor-Netzwerk und über Onion komme ich auch nicht hin. Das heißt, dieser Dienst ist eine Möglichkeit zu chatten, ohne dass ich besonders viele Metadaten erzeuge. Und Metadaten loszuwerden ist sehr, sehr schwierig. Aber damit ist es möglich. Ihr könnt euch da diesen Ricochet-Client runterladen und dann Kontakte beginnen hinzuzufügen. Das ist sicherlich nicht so komfortabel wie andere Chat-Clients, die ihr gewohnt seid. Aber wenn ihr ein besonders starkes Sicherheitsbedürfnis und Anonymitätsbedürfnis habt oder das irgendwie braucht, um mit zum Beispiel Journalistinnen zu kommunizieren, dann ist das ein sehr praktisches Tool. Was wir auch noch hatten, ist, es gibt natürlich auch für Mobiltelefone Dienste, die ihr nutzen könnt. Für Android gibt es da die Möglichkeit, Orbot zu installieren. Das quasi enabled Tor auf eurem Android-Handy. Das muss dazu geroutet sein, wenn ich richtig informiert bin. Und dann könnt ihr, muss nicht, okay, ich kriege gerade den Hinweis, ist doch nicht notwendig mehr. Das ist sehr gut. Das gibt mehr Leuten die Möglichkeit, Orbot auf Android-Handys zu nutzen. Und für iOS gibt es zum Beispiel den Onion-Browser. Das ist der einzige Tor-Browser, den ihr für iOS auch wirklich verwenden solltet. Es sind im iOS-App-Store ein paar verschiedene Projekte verfügbar, die behaupten, ein Tor-Browser zu sein. Der Onion-Browser ist der einzige, der komplett quelloffen ist, der auch offiziell vom Tor-Project unterstützt wird. Er wird nicht von denen entwickelt, aber er wird offiziell vom Tor-Project unterstützt und ist von denen auch quasi abgesegnet, dass der okay ist. Alle anderen, die das behaupten, lasst mal lieber außen vor. Wenn ihr sagt, naja gut, nur Tor-Browser oder ein paar Dienste über Onion zu verwenden, das ist mir noch zu wenig. Ich hätte gerne ein ganzes Betriebssystem, wo alles über Tor geht. Oh, auch da gibt es Dienste, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Tails ist zum Beispiel so ein Linux-Live-System, das ihr verwenden könnt und das auf einem USB-Stick installiert werden kann oder auch einfach direkt von einer gebrannten CD, wo sicher niemand mehr drauf schreiben kann, gestartet werden kann. Und ihr könnt euren Rechner komplett damit hochfahren. Ihr braucht nicht mehr eine Festplatte oder eine SSD im Rechner eingebaut haben. Das Ding braucht keinen lokalen Speicherplatz. Das heißt, ihr könnt auch einen Laptop ganz ohne Storage damit verwenden, einfach USB-Stick anstecken. Wenn ihr einen Mac mit Tails verwenden wollt, das ist ein bisschen schwierig. Es ist prinzipiell mit den meisten Mac-Modellen möglich, aber sehr, sehr aufwendig. Deutlich einfacher ist es, einfach irgendeinen PC-Laptop zu nehmen und das darüber zu betreiben. Kann ich durchaus auch empfehlen. Und auch dieses Betriebssystem hilft natürlich dabei, selbst weniger Fehler zu machen und sich selbst durch einen Irrtum zu de-anonymisieren und seine Identität preiszugeben. Ein anderes System, wo das auch möglich ist, ist CubesOS. Das ist etwas komplexer als das, was Tails bietet. Tails ist recht reduziert. Aber auch mit Cubes ist es möglich, den gesamten Datenverkehr über den Unix-Dienst komplett über das Tor-Netzwerk zu betreiben. Jetzt haben wir sehr viel gehört über Client-Dienste. Ich als Benutzerin, als Benutzer kann Dienste nutzen, die jemand anderer zur Verfügung stellt und diese anonym in Anspruch nehmen. Was ist jetzt aber, wenn ich selbst so einen Dienst zur Verfügung stellen möchte? Ich möchte selber, so wie der C3W das macht, einen Onion-Dienst zur Verfügung stellen, wo ich die Website zum Beispiel erreichen kann. Auch da gibt es Möglichkeiten. Ein Beispiel sei hier Debian Linux, durchaus weit verbreitete Distribution. Soll jetzt keine besondere Empfehlung oder weniger Empfehlung sein, je nach Geschmacksrichtung. Das ist prinzipiell mit sehr vielen Betriebssystemen möglich. Und dass der Paketmanager von Debian Apt bietet eine Möglichkeit, den apt-transport Tor zu verwenden. Das heißt, ich kann auf meinem Debian Linux Server zum Beispiel alle Pakete über einen Tor-Service schon wieder runterladen. Das heißt, der Server selber updatet sich über Tor und diese Onion-Services für die Pakete werden direkt vom Debian-Projekt zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr kommt da wirklich von der Originalquelle und alles ist natürlich mit digitalen Signaturen gesichert, dass ihr da keine Schadsoftware euch eintreten könnt. Und dann könnt ihr natürlich auf diesem Betriebssystem auch eine Onion-Webseite oder einen Java-Dienst oder etwas anderes zur Verfügung stellen. wer so wie ich mehr der Mensch ist, der nichts mit Linux macht, sondern eher die BSD-Fraktion bevorzugt. Hardened BSD ist eine spezielle Version von FreeBSD abgeleitet, die besonderes Betriebssystem Hardening bekommen hat und da so ähnlich wie OpenBSD, das ja für eine sehr pragmatische Sicherheitsarchitektur bekannt ist, da sehr viele Konzepte, die OpenBSD implementiert, auch auf FreeBSD hinübernimmt, aber sogar darüber hinaus noch ein paar Zusatzfunktionen anbietet, kann man sich genauer anschauen, was es da gibt. Und auch das Hardened BSD-Projekt bietet einen Hidden Service an, um Update-Pakete zu laden. Und beim Tor-Projekt gibt es ja auch für den Betrieb von Relays, sowohl unter Linux als auch BSD, das sogenannte Tor Diversity Project, wo es darum geht, eben von diesem fast einer Monokultur an Tor-Relays, die unter Linux laufen, wegzukommen und das auf mehr Betriebssysteme zu verteilen. Und Hardened BSD ist da natürlich eine sehr, sehr gute Wahl für den Betrieb von einem Relay. Gibt auch schon einige im Internet und auch da ist die Installation davon sehr, sehr gut dokumentiert. Was haben wir noch vorbereitet? Onion MX, sehr spannende Sache. Es gibt ja Leute, die E-Mail-Server im Internet betreiben. Weiß nicht, E-Mail stirbt einfach nicht aus. Und es gibt auch Mail-Server, die Onion-Services anbieten und dann quasi nicht einfach so Cleartext über das Internet E-Mails routen, sondern durch das Tor-Netzwerk durchrouten. E-Mail trägt leider historisch bedingt einfach, der Dienst ist de facto seit den 80er Jahren kaum verändert worden und damit nicht mehr. Und damals war halt so Security und Schutz nicht wirklich ein Designthema, sondern bringt das Zeug mal überhaupt zum Laufen. Und Onion MX ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich meinem Mail-Server beibringen kann, sowohl als Onion-Service als auch normal gewohnt über das Internet erreicht zu werden. Und mit der Erweiterung, die ich da zum Beispiel meinem Postfix geben kann, weiß jetzt mein Mail-Server, okay, es gibt eine bestimmte Domain und die kann ich über Onion erreichen und route dann zu diesem Mail-Server automatisch über das Tor-Netzwerk. Hat den Vorteil, dass die ganzen Metadaten, die auch immer wieder dabei sind, auf einmal sehr, sehr viel schwieriger zu finden sind und eigentlich nicht mehr abgehört werden können. Also zum Beispiel, welcher Mail-Server redet mit welchem anderen Mail-Server, mit welchen Domains und wie oft fällt damit weg, weil das nicht mehr im Internet sichtbar ist, sondern über das Onion-Netzwerk, über das Tor-Netzwerk geschützt wird. Beliebige andere Services könnt ihr auch noch nutzen. Jede Software, die einen SOX-Proxy unterstützt, das sind de facto alle Betriebssysteme heutzutage, könnt ihr auch mit Tor und einem Onion-Service nutzen. Das lässt sich problemlos damit konfigurieren. Und wenn ihr jetzt Tor nutzt, hat manchmal auch ein paar Nachteile leider. Einer der Nachteile, der oft genannt wird, ist, es ist so langsam. Ja, das ist nur so halb richtig. Ihr habt zwar beim Aufrufen einer Webseite eine relativ hohe Latenz, das heißt, bis das Laden der Webseite beginnt, dauert es einen Augenblick länger, aber die Webseite selber kommt im Wesentlichen heutzutage genauso schnell wie auf jedem anderen Browser. Aber mit einem Öffnen im neuen Tab lässt sich das machen. Ein weiterer Nachteil, die Leute, die Tor-Browser verwenden, kennen das. Es gibt dann manchmal diese lustigen Captures. Da muss ich einem Roboter von Google oder von Cloudflare oder so beweisen, dass ich kein Roboter bin. Das Dumme ist, die Bildchen, die ich dann anklicken muss, das stimmt manchmal nicht und dann ist der Roboter dumm und lässt sich von mir nicht sagen, dass ich ein Mensch bin. Das passiert, man gewöhnt sich daran. Ihr werdet mit der Zeit die Bildchen kennen und dann geht das trotzdem recht flott. Bei den ganz vielen Vorteilen, die wir kennen, haben wir schon, es gibt weniger Metadaten, ich bin anonymer. Und ich kann sehr viele Dienste nutzen, ohne dass ich vom lokalen Netzwerk überwacht werden kann oder auch von entfernten Parteien wie Serverbetreibern identifizierbar bin. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Gibt's Fragen? Da ist schon eine Frage.
Ja, direkt haben wir einen Mikroengel, super, wunderbar, ja, danke.
Das ist so schön. Danke. Bei dem MX-Server, also wo es um die Mails geht, Wenn das heißt, dass man da den Traffic nicht nachvollziehen kann, geht es da um eine allgemeine Statistik, weil in den Headern der E-Mails steht wahrscheinlich trotzdem der ganze Weg drin, den Sie zurückgelegt haben, oder?
In den Headern steht natürlich der Weg drinnen, allerdings ein Mail-Server, der jetzt nicht über andere Mail-Server entweder freiwillig oder zwangsrelayed wird, sondern weil er halt direkt durch die Tor-Verbindung den Zielserver erreicht, kann ich damit zum Beispiel schon mal Onion, also andere Mail-Server, die zum Beispiel von meinem Internet-Provider oder Upstream-Provider betrieben werden, ausschließen. Das heißt, die sehen schon mal sehr, sehr viel weniger. Und auch eine Institution, die, sagen wir mal, in einer privilegierten Netzwerkposition ist, also zum Beispiel am Internetknoten mitschnorcheln kann, sieht halt nur noch verschlüsselten Tor-Traffic und kann damit die zwar vorhandenen Metadaten, die in den Headern bei E-Mails immer vorhanden sind und auch nicht wegzukriegen sind, halt nicht mehr sehen. Die sind nur noch an den beiden Endpunkten der E-Mails bei beiden Mail-Servern vorhanden, aber nicht mehr sonst zu sehen.
Da vorne war eine Frage.
Ja, also in diesem Fall keine Frage, sondern nur ein Hinweis. Es gibt eine Tails-Distribution für Raspberry Pi, die funktioniert.
Sehr schön. Wusste ich auch nicht, habe ich was gelernt. Danke, Herbert. Das ist auch sehr angenehm. Also wenn ihr damit experimentieren wollt und nicht extra mal euren Laptop hernehmen wollt, irgendwo habt ihr noch in der Schublade diesen einen Raspberry Pi, der seit 3 Jahren Staub sammelt. Und dann könnt ihr damit endlich mal was Sinnvolles machen. Sehr gut. Sonst noch Fragen?
Gibt es noch Fragen? Sonst?
Dann habe ich noch einen Hinweis, wenn es keine Frage mehr gibt. Wenn euch das Thema mit dieser Anonymität mehr interessiert und ihr mal euch mit Leuten austauschen wollt, die selbst Relays betreiben oder Interesse habt, selber ein Relay zu betreiben. Es gibt den nächsten C3W Stammtisch. Das ist, Redl, pass auf, ob ich es richtig sage, am Donnerstag, den 2. November. Ist richtig, okay? Ab 19 Uhr im Käuzchen. Dort sitzt man gemütlich bei einem Getränk und hervorragenden Speisen zusammen und plaudern über das Thema, weil in Österreich gäbe es eigentlich ganz viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, auch zum Tor-Netzwerk etwas beizutragen und viel über diese Dienste lernen zu können. Dankeschön.
Wunderbar, dann herzlichen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich Zeit für eine kurze Pause, das heißt, wer noch kurz Gehirn lüften möchte, hat ein paar Minuten Zeit zum Rausgehen. Im Anschluss haben wir dann André Wolf zum Thema Fakes and Bots, Falschmeldungen, Fakes und Fake News, vor allem im Fokus auf soziale Medien. Dankeschön.